Deutschlandfunk. Interview der Woche.
Das Interview der Woche im Deutschlandfunk mit Wladimir Balzer und vor allem mit der Präsidentin des Goethe-Instituts, Professor Carola Lenz. Schönen guten Tag, herzlich willkommen.
Hallo Herr Balzer, ich freue mich.
Hier im Hauptstadtstudio des Deutschlandfunks. Ich darf es sagen, Sie werden 70 und Sie schauen zurück auf insgesamt 4 Jahre Präsidentin des Goethe-Instituts, haben aber Ihren Vertrag nicht verlängert. Hätten Sie ja machen können, wäre vielleicht sogar üblich gewesen. Warum verlassen Sie das Goethe-Institut?
Ich fand die 4 Jahre großartig und habe mir das gut überlegt, ob ich mich nochmal zur Verfügung stelle für eine zweite Amtszeit und mich dann angesichts meiner anderen Pläne, die ich noch habe, anders entschieden. Ich habe noch 2 große Buchprojekte und ich möchte wieder ausführlich in Afrika forschen, um die zu Ende zu führen. Ich möchte ein Buchprojekt über meine eigene Familiengeschichte machen und freue mich da so drauf und denke mit 70, ich sollte gut planen, wie viel Zeit ich dann dafür habe und welche Prioritäten sind. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden, dass ich da einfach meine ganze Zeit hineinstecken möchte.
Sie haben ja durchaus auch Furore gemacht mit einem Artikel vor einigen Wochen, der im Spiegel erschienen ist, wo Sie gesagt haben, das Goethe-Institut kann nicht verlängerter Arm der Regierung sein, sondern muss eigenständig bleiben. Das natürlich alles im Kontext auch der Debatte, zum Beispiel was Antisemitismusbekämpfung angeht, was auch die Stellung des Goethe-Instituts international in diesen hoch angespannten Situationen angeht und natürlich auch die Sparmaßnahmen, die das Goethe-Institut gegenwärtigt und auf die es auch reagieren muss. Also viele, viele Faktoren, viele Stressfaktoren auch für dieses Goethe-Institut. Spielt das vielleicht auch eine Rolle, wo Sie sagen, es ist eine rein persönliche Entscheidung, aber ich hake nochmal nach, spielt das vielleicht auch eine Rolle, dass Sie sagen, das wurde mir alles zu viel, auch der Kampf im politischen Raum, im politischen Betrieb?
Ich bin eine Kämpfernatur. Und ja, es ist auch im politischen Raum ein rauerer Wind. Es braucht mehr Begründung und mehr Werbung für die Wichtigkeit von Kultur. Also im Zuge geostrategischer Konfrontationen denkt man jetzt natürlich im Rahmen von angespannten Haushaltslagen erstmal an Sicherheitspolitik im Sinne von militärischer Sicherheit auch. Auch verständlich, auch richtig. Wir müssen unsere Kunst- und Wissenschaftsfreiheit ja in einem Raum ausüben, der auch vor physischen Übergriffen gesichert ist und wo wir überhaupt unser Gesellschaftsmodell auch erst einmal verteidigen müssen. Ich werbe trotzdem immer wieder dafür, dass auch in Zeiten angespannter Haushaltslagen einfach der Kulturaustausch so wichtig ist. Er kostet so wenig und kann so viel bewirken. Und deswegen werbe ich umso mehr generell gerne im politischen Raum für diese Netzwerkarbeit, diese Vertrauensarbeit, die wir machen, die auf sehr indirekte Weise, manchmal auch sehr direkt, aber meistens eher indirekt auch wirklich Werbung für Vertrauen für Deutschland macht. Und das ist so wichtig, dass das eben nicht von einer moralisch hohen Warte aus geschieht, wo wir alles schon wissen, sondern was wirklich über Zuhören funktioniert. Und ja, die hohe Anspannung spielt sicherlich in meinen Kräfteabwägungen mit herein. Vielleicht hätte man in normalen Zeiten, die 10 Jahre vorher waren, etwas entspannter, auch finanziell, mehr Zeit sich nehmen können für eigene Arbeiten. Und jetzt ist es so, dass wirklich die zeitlichen Anforderungen so sind, dass ich sehr stark hinterher bin, diese Gespräche aufrechtzuerhalten, in den Instituten in der Welt auch für Vertrauen zu werben, fürs Goethe-Institut Vertrauen in die Zusammenarbeit mit Deutschland und so weiter. Das ist alles ein enormer Aufwand an Gesprächen und ich finde das toll. Ich mache das gerne. Ich hoffe, dass ich das auch überzeugend machen kann. Aber wie gesagt, das spielt natürlich schon damit rein, dass ich sage, ich glaube, es ist auch gut, wenn jemand anders jetzt den Staffelstab übernimmt und an der Stelle weiterarbeitet.
Was sollte denn der oder diejenige beachten oder anders machen?
Andere Personen, die in Frage kämen für die Präsidentschaft, bringen vielleicht eine stärkere, von vornherein schon starke Vernetzung im deutschen Politikbetrieb mit. Und im Moment ist eine der Hauptherausforderungen einfach immer wieder das Goethe-Institut im deutschen Politikbetrieb, im Bundestag, in den Ministerien hier gut zu vertreten, dafür zu werben.
Auf jeden Fall war das in den letzten Monaten schwierig, den Etat des Goethe-Instituts zu halten. Und wir haben schon darüber gesprochen, haben wir auch letztes Jahr darüber berichtet. Dieser Spardruck ist immens, beträgt ungefähr 10% ihres Gesamtetats. Das wollen sie eben mit so einem Umstrukturierungsprogramm durch Umschichtungen aus, ich sag mal, was so Standort-Fixkosten angeht, hin zu mehr Programmarbeit leisten. Das ist das eine, wo es sicherlich viele Schwierigkeiten gibt, viele Herausforderungen gibt. Aber das andere eben, das heftige Streitpotenzial angesichts des Gaza-Kriegs, die Art und Weise, wie das Goethe-Institut auch im arabischen Raum zum Beispiel wahrgenommen wird und auch mit vielen Partnerinnen und Partnern dort offenbar in Schwierigkeiten gerät, das beschäftigt ja auch den politischen Raum in Berlin, den Bundestag, es ist die Debatte um Antisemitismusbekämpfung und vieles andere mehr. In diesem Kontext haben Sie auch gesprochen in einem Zeitungsartikel von möglichem moralischem Imperialismus Deutschlands, von Gesinnungsprüfungen, die es nicht geben sollte. Vor welchen Herausforderungen steht das Goethe-Institut angesichts des Nahostkriegs und der Debatte um der Bekämpfung von Antisemitismus, aber auch die Rolle zum Beispiel der Boykottbewegung BDS?
Zunächst mal möchte ich betonen, dass der Vertrauensverlust für das Goethe-Institut selbst gar nicht so groß ist. Das sind einige Standorte, wo wir mit Partnerinnen und Partnern konfrontiert werden, die uns sagen, wir wollen unseren Film nicht mehr in euren Räumen zeigen. Ihr seid letztlich doch der verlängerte Arm der Bundesregierung oder dieser politischen Positionierung zu Israel und so weiter und so fort. Das ist die eine Dimension. Aber in denselben Standorten, in denselben Ländern läuft der Deutschunterricht hervorragend und die Prüfungen werden nachgefragt. Das heißt also, ich möchte nuancieren und sagen, wir haben drei Standbeine unserer Arbeit. Wir haben die Informationsarbeit in den Bibliotheken mit Medienangeboten, mit Übersetzungsangeboten und, wo wir Bibliotheksräume offen halten, wo Menschen kommen können, sich informieren können, wo sie an Lesungen, an Diskussionen teilnehmen und so weiter. Wir haben die Arbeit im Sprachbereich, Sprachkursbereich, Vorintegrationskurse für Fachkräfte, Einwanderung und so weiter. Und dann haben wir die Kulturaustauschprogramme. Dieser Vertrauensverlust oder diese Anforderungen oder diese Überlegungen, können wir und wollen wir mit dem Goethe-Institut noch zusammenarbeiten, das beschränkt sich wirklich auf diesen dritten Bereich des Kulturaustauschs. Das ist schon mal ganz wichtig. Das sind häufig Partnerinnen und Partner, die deutsche Diskussionslandschaft gar nicht so intensiv nachvollziehen können, weil sie gar kein Deutsch können, weil sie in ihrer Landessprache argumentieren oder auf Englisch und sich über Social Media informieren und da auch oft ein unvollständiges Bild der Debatten in Deutschland haben. Da ist eine wichtige Aufgabe des Goethe-Instituts und das tun wir in persönlichen Gesprächen, durch Angebote an Literatur, durch Filmreihen und so weiter, einfach auch dafür zu werben, dass die Diskussion bei uns sehr wohl auch differenziert ist. Manchmal kriegt man ja von außen den Eindruck gespiegelt, als herrsche bei uns eine komplette Meinungsdiktatur und das stimmt ja einfach nicht. Also wir haben ja eine lebendige Debatte. Und ich glaube, die Aufgabe des Goethe-Instituts ist es nicht, die Bundeszentrale für politische Bildung in der Welt zu spielen. Und wir sind auch nicht der verlängerte Pressesprecher des Auswärtigen Amts oder des Bundeskanzleramts, sondern wir versuchen, die Vielfalt der Diskussionen, die es in Deutschland gibt, eben auch in der Welt zu vermitteln. Und das mit kulturellen und künstlerischen Formaten, die nochmal ganz andere Offenheit haben für Ambivalenzen.
Aber wo ist die Grenze? Wo ist sozusagen, wo sagen Sie, da gibt es einen Kern, für den auch das Goethe-Institut steht, zum Beispiel im Verhältnis zu Israel?
Ja, unbedingt gibt es die Grenze. Aber die roten Linien sind nicht festzumachen an Dingen wie, jemand hat einmal irgendwann auch eine Petition für XYZ unterschrieben.
BDS.
Ja, zum Beispiel. Sondern die Grenze ist konsistent Gewaltverherrlichung, Hate Speech, rassistische Positionen, antisemitische Positionen.
Aber was sind und antisemitische leugnen, Positionen? Darüber wird ja nun wirklich,
können wir auch gleich noch
im
mal reden,
politischen
aber
Raum, im akademischen Raum, ja, sonst wo überall diskutiert.
Natürlich.
Die Definition von Antisemitismus, das ist ja nicht nur eine akademische Frage, sondern auch eine politische Frage letztlich.
Aber lassen Sie mich noch hinzufügen, also selbstverständlich stehen wir auf dem Boden des Grundgesetzes und wir respektieren auch die Strafgesetzgebung, die wir bei uns haben und die stellt Verherrlichung von Völkermord und Volksverhetzung und Holocaustleugnung unter Strafe und das sind für uns auch No-Gos in der Auseinandersetzung mit Partnern oder in der engen Zusammenarbeit mit Partnern. Und da muss man jetzt auch nochmal unterscheiden. Arbeiten wir regelhaft mit bestimmten Partnerorganisationen zusammen oder reden wir über eine punktuelle Einladung an jemanden, der vielleicht auch mal eine Petition unterschrieben hat, der sich aber nicht dadurch auszeichnet, dass er konsequent das Existenzrecht Israels leugnet? Also ich glaube, wir müssen da Prozesse immer wieder im Blick haben und wir
müssen Einzelfälle anschauen,
ohne dass wir eine Gesinnungsprüfung machen. Und das ist natürlich ein Balanceakt, das ist ganz klar. Aber das funktioniert, weil wir mit vertrauten Partnerinnen und Partnern zusammenarbeiten und auch in der Krise im Gespräch bleiben. Und noch eins ist mir wichtig. Einladen und sich hart auseinandersetzen heißt nicht zustimmen. Also indem ich jemanden die Chance gebe, in einer Podiumsdiskussion oder bei einem kulturellen Event seine Position zu äußern, heißt das ja noch lange nicht, dass ich mir diese Position vollumfänglich zu eigen mache. Also insofern, ich werbe dafür, den Boykott nicht mit Gegenboykott zu beantworten, sondern ich werbe für die Auseinandersetzung, die durchaus auch hart in der Sache sein kann. Es gibt Grenzen, wenn andere Menschen gar nicht mehr zuhören wollen.
Es geht ja so auch um Schlagworte, so etwas wie Völkermord, Genozid. Das steht ja so im Raum als provokative These darüber, was die Militäraktionen Israels im Gazastreifen angeht. Das kursiert im kulturellen Raum, wird immer wieder aufgegriffen. Könnte jemand bei einer Podiumsdiskussion in einem Goethe-Institut irgendwo auf der Welt das einfach unwidersprochen sagen und wäre das okay?
Unwidersprochen nicht. Es ist aber gerade eine Zeit, wo es zum Teil so aufgehetzt ist, dass man sich fragen muss, ob diese Formate von öffentlich geführter Diskussion überhaupt angemessen ist. Weil in den öffentlichen und auch medial reproduzierten und verbreiteten Diskussionen herrscht ein Polarisierungsdruck, durch manche Medien auch eine Kürze erforderlich, die es gar nicht erlaubt zu differenzieren. Das ist das eine. Das andere ist Gruppendruck. Es gibt Menschen, die kommen zu den Goethe-Institutsleiterinnen und sagen, ich kann das aber nicht im Moment machen, dass ich eine Veranstaltung mit meiner Organisation an ihrem Haus plane, weil ich dann in meiner Gruppe unter Druck gerate. Das heißt also, wir müssen im Moment verstärkt auf Formate setzen, die langfristige Beziehungen aufrechterhalten, die überhaupt Räume bieten, wo man auch mal runterkommen kann, abrüsten kann verbal. Also es geht um Formate wie Residenzen, wo ich einfach mehrere Monate an einem Ort bin und mich immer wieder austauschen kann. Es geht um informelle Treffen und so weiter und so fort, wo es eben nicht sofort gepostet und medial abgesehen, weil wir haben da einen Druck der Aufmerksamkeitsökonomie, der eben auch zu dieser Schnelligkeit führt, zu diesem Sofortgegenhalten und so weiter.
Aber würden Sie sagen, das Goethe-Institut ist in der arabischen Welt geschwächt?
Nein. Es gibt größere Zweifel, es gibt Herausforderungen. Und das ist ja auch interessant. Nehmen wir den Fall Mohammed Abla, der seine Goethe-Medaille zurückgegeben hat.
Einer von beiden, die ihre Goethe-Medaille
zurückgegeben haben. Kiswawana aus Südafrika, eine großartige feministische Verlegerin, Autorin, hat ihre Goethe-Medaille zurückgegeben. Wir sind mit vielen der Äußerungen, die Kiswawana zu diesem Konflikt gemacht hat, nicht einverstanden. Trotzdem ist es meine und unsere Aufgabe, auch erstmal zuzuhören und zu verstehen. Und jemand in Südafrika hat durch die Geschichte, die Israel in der südafrikanischen Apartheidszeit gespielt hat, mit Geheimdienst, mit Militär, mit Waffen, eben auch eine ganz bestimmte Haltung zu diesen Fragen. Und deswegen ist das wichtig. Bei Abla ist es diese Nähe von Ägypten und diese Involviertheit von Ägypten mit dem Gaza-Konflikt. Kurzum, das ist sehr nuanciert. Wir haben kluge, welterfahrene Preisträgerinnen, Preisträger, Partner, Partnerinnen, die sich ziemlich genau informieren und ziemlich genau überlegen, was sie da tun. Und bei einigen ist das Last Resort.
Ich glaube, da stellen sich einfach sehr viele Fragen an die deutsche Geschichtsaufarbeitung, an die Debatte um eine deutsche Staatsräson im Verhältnis zu Israel, natürlich vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte auf der einen Seite und auf der anderen Seite natürlich die Kunstfreiheit, die immer wieder hochgehalten wird, die ja nun auch ein Grundwert ist im Grundgesetz. Was wünschen Sie sich mit Blick auf die Politik? Wir schauen hier auf die Legislative, auf das Reichstagsgebäude, wir schauen auf die Exekutive, auf das Bundeskanzleramt hier im Hauptstadtstudio des Deutschlandfunks. Was wünschen Sie sich von der Politik? Denn so ganz unabhängig ist das Goethe-Institut ja am Ende dann doch nicht. Das Auswärtige Amt hat schon eine sehr, sehr wichtige, gewichtige Rolle dabei zu spielen. Was Ihre Arbeit angeht, was wünschen Sie sich? Welche Art von Signale wünschen Sie sich?
Wir kriegen, was das angeht, keinen Druck vom Auswärtigen Amt. Also wenn es Druck gibt, dann kommt er eigentlich eher aus der medialen Öffentlichkeit in Deutschland. Der Druck kommt dann eher von einzelnen Parlamentariern und es ist auch kein Druck, sondern es sind Wünsche, es sind Erwartungen. Wir haben große Freiräume, mit denen wir gut arbeiten können. Ich glaube, wir nutzen die verantwortungsvoll. Denn in dem Ziel, dass wir eine gute Vernetzung Deutschlands in der internationalen Welt wollen und dass wir Vertrauen wollen, ich glaube, da sind wir uns alle einig. Wo die Herausforderungen sind, sind, wie schaffen wir auch in Zeiten knapper Finanzen ein Bewusstsein dafür, dass dieser Kulturaustausch ein wichtiger Baustein oder sehr, sehr wichtiger Baustein ist in der Außenpolitik. Können wir das noch verstärken? Das ist nichts, was wir gegen das Auswärtige Amt durchsetzen müssten, sondern es ist etwas, was wir in der öffentlichen Debatte, in der Haushaltsdebatte, also da wäre dann der Ansprechpartner eher Christian Lindner.
Der Bundesfinanzminister?
Der Bundesfinanzminister als die Außenministerin, ja. So, this being said, sehe ich natürlich, dass es wichtig ist, für Vertrauen zu werben. Also wir haben ja Akte des Antisemitismus. Wir haben Rechtsextremismus, wir haben auch Antisemitismus. Und da gibt es natürlich auch medienstrategische Formate, in denen bestimmte rechtslastige Journalisten, Plattformen versuchen, die ganze Antisemitismus-Problematik auf Muslime und auf Immigranten zu schieben. Also das ist ja kein unschuldiges Feld, wo es irgendwie Antisemitismus gibt und da müssen wir jetzt irgendwie alle zusammenstehen. Und in diesem Feld halte ich dieser ganze Feldzug, der jetzt gegen in Häkchen Postkolonialismus gemacht wird, halte ich für schwierig, weil das Hauptproblem des Antisemitismus liegt nicht da und schon gar nicht hauptsächlich da. Also die roten Linien, da sind wir uns wahrscheinlich sehr schnell drüber einig, was nicht sein darf. Aber wenn es jetzt darum geht, was befördert denn diesen Antisemitismus? Und ist es jetzt dafür wirklich notwendig, Nancy Fraser auszuladen? Hilft das? Ist das unser Hauptproblem oder ist unser Hauptproblem eigentlich ganz woanders? Da sind ja auch viele Journalisten und viele Leute, die in dem Feld unterwegs sind, im intensivsten Austausch.
Die Wissenschaftlerin, die von der Uni Köln ausgeladen worden ist.
Ja, und ich frage mich da selbst, ob da Regeln helfen können. Und ich habe das interessiert verfolgt, die Diskussion über die Antisemitismus-Klausel, die Joe Cialo einbringen wollte und die jetzt erstmal zurückgezogen wurde, vor allen Dingen aus juristischen Gründen, weil das gar nicht handhabbar zu machen ist. Da kommen wir nochmal auf die Frage der Definitionen zurück. Es stimmt, wird manchmal gesagt, dass die USA die IRA-Definition, International Holocaust Remembrance Alliance-Definition, dass die USA sich darauf stützen würden. Ja, das tun sie aber nicht nur. Die haben auch die Jerusalem-Definition und auch die Nexus-Definition. Und diese Definitionen haben ja auch eine ganz große gemeinsame Schnittmenge. Und der Punkt, der hier strittig ist, ist, glaube ich, sind das gerichtsfest machbare Definitionen? Und wer ist dann die Behörde, die dann definiert, das war jetzt antisemitisch und das war ungeschickte Formulierung? Oder also die Frage ist, ob man Regeln braucht, ob man Unterschriften braucht. Und wenn es dann vor ein Verfassungsgericht kommt, ist es am Ende nicht bestandfähig, weil wir dann doch eine Verfassung haben, die sehr liberal ist.
Aber es gibt viele Vertreter im internationalen Kunst- und Kulturbetrieb, die eine äußerst kritische Haltung gegenüber Israel haben und auch gegenüber dem Staat. Und das geht zuweilen auch so weit, dass die Existenz des Staates Israel in Frage gestellt wird oder er in einer Art und Weise kritisiert wird, die tatsächlich so interpretiert werden kann. Also würde das Goethe-Institut sagen, ja, wir stehen zu Israel, wir sind solidarisch mit Israel. Es gibt überhaupt keine Debatte darüber, wie wir zu Israel stehen?
Wir können uns sehr, sehr schnell darauf einigen, dass das Existenzrecht Israels nicht zur Debatte steht. Der nächste Schritt, in welchen territorialen Grenzen gilt das? Also wir reden jetzt nicht von den Maximalforderungen from the river to the sea. Ja, dass wir nämlich auch eine Siedler haben, auch jüdische Siedler, orthodoxe Siedler, radikale Siedler haben auch die Parole from the river to the sea. Da ist überhaupt kein Platz mehr für Palästinenser. Also über welche territorialen Grenzen reden wir und da müssen wir uns im Rahmen des Völkerrechts bewegen. Und was mir wichtig ist, wir haben es ja gerade auch im internationalen Feld, aber auch in Israel selbst, wo wir ja nach wie vor in Tel Aviv arbeiten, in Jerusalem arbeiten, nicht mit öffentlichen Veranstaltungen im Moment, aber wir sind präsent, wir haben viele Gespräche. Wir haben es ja mit ganz vielen jüdischen Kritikern dieser Regierung zu tun. Wenn wir uns jetzt hinstellen und jüdischen Intellektuellen Antisemitismus vorwerfen, also da habe ich wirklich ein Problem damit. Ja, mein Rat oder mein Wunsch wäre, weil Sie nach meinem Wunsch fragten, Tempo rausnehmen. Gesprächssituationen suchen, in denen ein Miteinander möglich ist. Also das ist dann auch wieder die Kraft der Kultur. Da sind wir vielleicht an vielen Stellen im Moment im Nahen Osten oder in den angrenzenden Ländern gerade nicht. Aber das ist mein Wunsch, dass wir da auch wieder diese Formate nutzen können.
Das Interview der Woche mit Carola Lenz, der Präsidentin des Goethe-Instituts. Nun stehen Sie ja weiter vor einem Umstrukturierungsprozess, auch aus einem gewissen Spardruck heraus. Seit letztem Jahr wissen wir, dass etwa 10% des Gesamtetats müssen eingespart werden. Sie verschieben da Gelder Richtung Programmarbeit, nehmen die weg von Immobilien, von Fixkosten. Einige Institute werden geschlossen in Frankreich, in Italien zum Beispiel, aber auch in den USA. Andere neue werden eröffnet, gerade in Südosteuropa. Es wird Eröffnungen geben in Bischkek, in Jerewan, in Glasgow. Aber Sie haben auch in einem bestimmten Punkt gesagt, das hört immer von der Spitze des Goethe-Instituts, wir tun alles, was wir können. Wir versuchen, diesen Spardruck zu einer Reform werden zu lassen. Aber irgendwo gibt es eine Grenze. Und es wird ja gerade diskutiert über den Haushalt 25. Was ist Ihre Botschaft an die Haushaltspolitiker? Wie weit dürfen die noch gehen, wenn es um Einsparungen beim Goethe-Institut geht?
Meine Botschaft ist, habt Vertrauen in die Kraft der Arbeit des Goethe-Instituts, ja, für Deutschlands Ansehen in der Welt zu werben. Ich glaube, wir müssen darüber nachdenken, in einer sehr angespannten Haushaltslage, welche Prioritäten werden gesetzt. Kultur kostet so wenig und kann doch sehr viel Gutes bewirken, ist ein ganz wichtiges drittes Standbein der Außenpolitik neben Wirtschaft und Diplomatie und sollte nicht weiter vor finanzielle Engpässe gestellt werden. Wenn jetzt aber der reguläre Mittelansatz jedes Jahr um weitere 6-7 Millionen abgesenkt wird und denn das Tal der Tränen noch lange nicht durchschritten ist, sondern wir immer noch weiter nach unten absteigen, dann wird die Folge sein, dass wir wieder über erneute radikale Einschnitte nachdenken müssen. Das wird nicht anders gehen, weil man kann nicht unter ein bestimmtes Minimum an Geldern für Programmarbeit gehen. Dann können sie keine Veranstaltungen mehr machen. Dann gehen andere rein, die machen nicht dieselbe Arbeit wie wir. Für mich dürfte es jetzt eigentlich nicht weiter runtergehen.
Und Sie haben das Gefühl, Sie finden da Gehör? In allen Fraktionen des Bundestages?
Eigentlich, wenn Sie mit den einzelnen Politikern sprechen, gibt es niemanden, der sagt, nee, ihr müsst irgendwie zusehen.
Haben Sie das Gefühl, das sind so Situationen, wo Sie sich vielleicht taktisch der Politik mehr anpassen müssen, um einfach mehr rauszuholen? Also da schließt sich wieder der Kreis zum Einstieg unseres Gesprächs, dass Sie ja eigentlich nicht unbedingt verlängerter Arm der deutschen Außenpolitik sein wollen. Aber vielleicht müssen Sie es dann mehr?
Ich glaube, Sie machen da Oppositionen auf, die es so gar nicht gibt. Für mich ist es eher ein Werben dafür, dass wir durch diese nicht eng geführte, sondern vertrauensvolle Zusammenarbeit Dinge im Ausland, in der Welt bewirken können, die man mit einer taktischen Anpassung an Diskurse, an wen sollten wir uns da anpassen, frage ich mich dann auch. Auch die Bundesregierung ist ja nicht ein monolithischer Betrieb, wo man sich jetzt an eine Meinung anpassen müsste. Also ich glaube, dass wir dafür werben und vor allen Dingen ist unsere Arbeit langfristig ausgerichtet. Also wir überdauern Legislaturperioden. Und ich glaube, diese Aufgabe, ein nuanciertes Bild Deutschlands in der Welt zu vermitteln, Perspektiven aus der Welt nach Deutschland zu bringen und hier in die Diskussionen und in die Kulturbetriebe mit einzuspeisen und zugleich Kulturszenen in den Ländern, wo das bitter nötig ist, zu unterstützen, das ist, glaube ich, die Mission, die wir vermitteln und die ist auch im Sicherheitsinteresse von Deutschland, weil es wird uns nichts helfen, wenn alle Welt anfängt, uns zu hassen. Und ich glaube, dass gerade so eine Soft-Power-Politik, so wird es ja gerne genannt, ist es kein Begriff, den ich sehr günstig finde, aber wenn man ihn benutzen will, könnte man sagen, ja, wir machen durchaus Soft-Power-Politik und ich glaube, das können wir gut.
Carola Lenz, die Präsidentin des Goethe-Instituts im Interview der Woche im Deutschlandfunk. Mein Name ist Wladimir Balzer. Frau Lenz, ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
Ich danke für die vielen Fragen.